Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit dabei ich, Bastian alias Fendungsbold Games und
Phil alias der Hopmeeple. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag. Na, alles gut?
Alles gut. Wieder
ah, super.
Schön gezockt. Du auch?
Ja. Ja, schön, weiß ich noch nicht. Setze ich gleich raus. Aber auch schön, ja.
Nee, ich glaube, ich habe heute tatsächlich nur Spiele, zu denen ich aufgeschlossen bin dabei.
Okay. Ja. Bin ja schon mal gespannt. Ja, dann würde ich das sagen, dann starten wir gleich. Achso, ja genau, heute nehmen wir nochmal eine Gespielt-Folge auf, damit die Zuhörer auch wissen, wo wir hier sind. Also, weil wir hatten jetzt doch einiges gespielt in der Zeit, ja, Dezember, Januar. Und da wir im Dezember keine gespielt gemacht haben, holen wir das hiermit nach. Dann haben wir einfach jetzt noch eine zweite gespielt. Deswegen darf Phil jetzt auch anfangen mit seinem ersten Spiel.
Sehr gerne. Und da hätte ich gleich mal einen Kickstarter am Start. Und zwar Fromage. Also Käse
zu Fro was?
Achso, Käse okay. Zu Deutsch. Fromage, genau.
Ja, ich dachte schon, ich hätte Käse im Ohr.
Nein, Quatsch. Genau, das ist bei Road to Infamy Games rausgekommen. Ist ein Spiel von Matthew O'Mail und Ben Rossett. Die kennt man vielleicht noch aus so Spielen wie Die Suche nach dem Planeten X oder jetzt auch The Search of the Lost Species. Also quasi, ja, der Nachfolger im Geiste von der Suche nach Planet X. Also Spiele, die mir da sehr gefallen hatten auch.
Und gibt's Käsefiguren.
Jetzt genau, in dem Spiel Fromage dreht sich alles, haha, Wortwitz, dreht, weil das erkläre ich auch noch gleich, sich alles um Käse. Ich liebe Käse, dementsprechend hatte mich das auch sofort angesprochen. Und auch noch zusätzlich, dass es halt Käsesorten aus Frankreich etc. sind und halt Käse, Frankreich als Thema. Kann ich persönlich noch nicht als Brettspiel, also ich kann mich an wirklich kein Spiel erinnern, wo Käse drin ist, zumindest mal als wirkliches Thema. Ich meine, ich glaube, ein Spiel, wo Käse vielleicht zum Beispiel drin wäre, wäre, ach, wie hieß es denn noch, Red Race oder...
Ach so, dieses mit dem Käsemond.
Genau, richtig.
Ja, wo die da hinfliegen wollen.
Genau.
Habe ich doch auch. Red auf jeden Fall. Aber warte, ich informiere mich, redet weiter.
Sehr gut. Nee, machen wir so. Und in Fromage sind wir Käseproduzenten und versuchen eben den besten Käse hier an den Mann und an die Frau zu bringen. So zumindest mal den Plot. Und wir produzieren drei verschiedene Käsesorten, also Hartkäse, Weichkäse und Schimmelkäse. Und das Witzige ist, oder das Schöne an dem Spiel ist, wir machen alles gleichzeitig. Also es gibt eigentlich keine Downtime in diesem Spiel. Du hast maximale drei Arbeiter, mit denen du da rumhantieren kannst. Und wenn du dran bist, oder wenn alle gleichzeitig dran sind, also wenn du dran bist, hast du vor dir das Tableau, was du dann entsprechend auch nutzen kannst für Aktionen. Und das Haupttableau ist ein Kreis, was sich auch dreht. Und du hast immer ein Viertel vor dir. Und hier kannst du entsprechend Punkte zu machen und deine Käse platzieren. Und es macht dadurch, dass jeder halt sein Vierteltableau vor sich hat, kann man das eben zeitgleich machen. In der Mitte von diesem Tableau ist auch noch so ein Bereich, wo man seine Arbeiter entsprechend einsetzen kann, um Ressourcen zu bekommen. Also jedes Viertel hat dann eine andere Art Ressource, die man bekommen kann. Da kann man zum Beispiel ja Tiere bekommen wie eine Kuh für Milchproduktion etc. oder Früchte um die Käse zu verfeinern, für Marmeladen etc. Man kann auch Auftragskarten auf einem Feld besorgen und man kann auch noch Gebäude auf einem anderen Feld besorgen. Der Witz ist halt, du darfst halt natürlich immer nur das benutzen, wie das Viertel vor dir ist. Heißt, wenn du nur Früchte vor dir hast, dann kannst du hier entsprechend auch nur in dieser Runde Früchte einsammeln. Da gibt es zwei, drei Kniffe. Das ist auch ganz lustig. Deine Arbeiter setzen sich auf Käsesorten. Jeder hat so eine Käsesorte zugeordnet von deinen Arbeitern. Und wenn du eben eine in der Mitte dann etwas, also eine Ressourcen bekommen möchtest, hast du die Wahl zwischen einer Ressource, zwei Ressourcen oder drei Ressourcen. Und wenn je mehr Ressourcen du möchtest, also sagen wir mal, du möchtest drei Ressourcen, dann musst du auch relativ lange warten, bis der Arbeiter zurückkommt. Ich erkläre das kurz. Wie gesagt, der Arbeiter sitzt auf so einem Käse, auf so einem Viertelstück Käse. Denkt euch das wie so ein Pfeil. Und wenn ich den auf die 1 lege und nachher das gesamte Tableau in der Mitte drehe, dass ich quasi in der nächsten Runde das nächste Viertel bekomme, prüfe ich immer, guckt einer dieser Arbeiter, die in der Mitte sind, auf mich. Wenn ich nur eine Ressource in der letzten Runde genommen habe, dann schaut der auch wieder auf mich und dann kann ich den auch nehmen. Habe ich zwei Ressourcen gewollt, muss ich zwei Runden warten, bis ich diesen Arbeiter zurückbekomme. Habe ich drei Ressourcen gewollt, muss ich sogar drei Runden warten, bis ich den zurückbekomme. Also es ist immer wirklich so ein Balancen zu gucken, wie viel nehme ich jetzt von was und ist es jetzt wirklich notwendig, viel hilft viel, drei Ressourcen zu nehmen, aber dafür jetzt in den nächsten zwei Runden nur zwei Arbeiter platzieren zu können. Und das sind halt so Geschichten, die mir bei dem Spiel echt, echt gut gefallen haben. So, dann gibt es natürlich, wie gesagt, diese vier verschiedenen Ecken des Haupttableaus, die eigentlich nur dazu da sind, Anführungszeichen, Käse zu platzieren, also seine Käsetokens zu platzieren. Und da das ist für die Endwertung. Also wir haben zum Beispiel den Festival-Teil, da versuchst du eben, deine Käse möglichst nah beieinander zu haben, dass du die in einem zusammenhängenden Muster entsprechend hast. Und je länger dieses Muster ist oder diese Linie ist, desto mehr Punkte bekommst du am Spielende. Dann hast du einen anderen Viertel, da ist die Fromagerie drin. Da stellst du eben deinen Käse aus und hier bekommst du dann entweder Ressourcen als Belohnung oder Siegpunkte am Spielende. Dann hast du das Bistro, dort möchtest du eben zwei Käse auf einem Tisch haben. Wenn du das schaffst, dann bekommst du dann entsprechend Punkte am Ende des Spiels bei der Wertung. Und dann gibt es noch eine Frankreich-Karte, wo es dann so ein bisschen Area-Control-mäßig die verschiedenen Regionen von Frankreich aufgedruckt sind. Und da sind entsprechend Voraussetzungen, bestimmte Käsesorten dorthin zu platzieren. Und wenn man die dann entsprechend in den Regionen die Mehrheit hat, bekommt man entsprechend auch Punkte am Spielende. Genau. Man hat doch ein eigenes Tableau, da können wir noch ein bisschen unsere Regeln ändern und ein paar Sachen verändern und auch noch zusätzlich Punkte machen. Kann man Multiplikatoren freischalten, zusätzliche Punkte freischalten etc. Oder auch Bestellungen, die man ja auch bekommen kann, eben erfüllen. Genau, das sind ganz viele so Kleinigkeiten, die so schön miteinander verbunden sind. Es macht echt Spaß. Ich weiß nicht, wie lange mir das Spaß machen wird, weil du machst halt am Ende des Tages vieles gleich. Und ja, das Spiel endet, habe ich noch gar nicht erklärt, sobald du deinen letzten Käse hingelegt hast. Du hast am Anfang eine bestimmte Anzahl an Käse-Tokens und die musst du dann entsprechend überall platziert haben. Und wenn du deinen letzten platziert hast, dann ist eben das Spiel zu Ende. Jeder macht noch seinen Zug zu Ende, dann ist auch das Spiel komplett zu Ende. Ja, Thema finde ich erfrischend, finde ich cool. Es ist einfach mal was Neues. Es sieht auch echt schön aus, fühlt sich schön an, gerade in der Deluxe-Version, also wobei die sich jetzt von der Retail-Version gar nicht so groß unterscheidet, wie ich jetzt im Nachhinein feststellen musste. Und ja, ich finde es halt ganz cool. Es ist seltsamerweise sehr rewarding, also sprich, man fühlt sich da die ganze Zeit wohl, man bekommt immer wieder was zurück. Man kann sich, wenn man jetzt ständig eben auf diese Dreierposition sitzt, wo man sich halt, wo man dann lange braucht, bis man wieder Arbeiter zurückbekommt. Das sollte man auch nicht machen. Das steht auch im als Strategietipp in der Anleitung drin. Da kann es schon mal sein, dass man eine Runde gar nichts machst, weil du keinen Arbeiter hast. Aber das ist halt auch immer so eine Geschichte, da sollte man entgegenwirken. Ja. Summa summarum. Frisches Thema. Schönes Material, schöne Idee, das ganze Tableau quasi zu drehen. Super, dass du keine Downtime hast. Ich habe noch ein Spiel dabei später. Da hast du eine riesige Downtime. Und ja, mir hat's gefallen. Ich würde es aktuell tatsächlich zu einer 7 bewerten. Es ist auch kein kompliziertes Spiel, es ist tatsächlich relativ leicht. Und ja, also ein Schmankerl, würde ich erstmal sagen. Ich werde es noch ein paar Mal spielen, wird vielleicht auch es behalten dann.
Das ist ganz schön viel Käse.
Ja, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Leute sagen, ey, das ist totaler Käse, das Thema, und es spricht mich gar nicht an, das ist schon sehr speziell. Das Spiel an sich ist schön es ist rund, ja. Der Käse ist rund, ja, und es hat nicht viel Löcher. Nee, es hat mich einfach überrascht, ja. Stabile 7. Du kannst es tatsächlich zu 2, zu 4 spielen. Es macht nichts aus zeitlich. Das finde ich echt gut. Und du bist innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunden durch. Also, wir hatten eine Dreiviertelstunde gebraucht mit Regelerklärung. Weil die Regeln sind echt einfach. Und das war echt cool. Es ist natürlich jetzt nicht so ein Brecher wie die anderen, wie Suche nach Planet X, was ich schon etwas schwieriger empfand und halt auch, sagen wir mal, doppelt so lang braucht an Zeit. Dafür ist Fromage jetzt echt cool. Kurz gehalten.
Kurz gehalten.
Also nicht echt, sondern das Spiel. Ja.
Apropos, das war First Red, hieß das.
Ja, First Red, stimmt.
Genau. Das Spiel, wo du eben nicht drauf kam.
Richtig.
Mit dem Ratten vom Schrottplatz, die zum Mond fliegen wollten.
Genau.
Ein Käsemond.
Es soll jetzt übrigens auch ein Standalone-Erweiterung von dem Spiel jetzt auch auf Kickstarter rauskommen. Oder ja, live gehen, besser gesagt. Da haben sie dann die Käsesorten von Italien im Auge.
Okay. Also die lieben Käse, die Macher vom Spiel.
Scheinbar, ja. Scheinbar. Aber dann können wir uns ja noch auf weitere Erweiterungen freuen, wie zum Beispiel Schweiz oder Spanien. Oh ja.
Schweizer Käse.
Genau, dann wahrscheinlich noch Rest of World. Ne?
Das kommt dann in einem Käsefondue.
Nicht so despektierlich über Käse hier, ne? Also.
So, ich mag auch Käse, aber es ist jetzt nicht so, dass ich. Nein, ich rede auch viel Käse, also so gesehen.
Ja, also ganz ehrlich, für ein Spiel, wir haben so viele Spiele, die entweder ein Space-Thema haben oder ein Fantasy-Thema oder Mittelalter oder die alten Römer.
Ja, dann aber hey, fehlt noch Käse.
Der Käse hat gefehlt.
Ich möchte ein Schinkenspiel.
Gibt es ja auch, habe ich auch gehört. Also Charcuterie, okay. Heißt das ja. Warum müssen die alle französisch? Sobald es um Fressen geht, ist es schnell ein französischer Name, schön. Genau. Aber Charcuterie gab es ja auch. Aber das habe ich nicht gespielt. Das fand ich nicht so ansprechend.
Ah, okay.
Genau. Aber bevor wir jetzt hier alle hungrig werden, würde ich sagen, gehen wir doch mit deinem Spiel.
Ja, mein erstes Spiel ist ein Spiel, auf das ich mich ja schon gefreut habe. Anfang des Jahres hatte ich ja auf der Liste. Und zwar ein Stichspiel. Das bei mir.
Und noch spezifischer werden.
Und ein kooperatives Stich.
Nein! Nein! Oh, das wird immer schwer.
Aber es ist, naja, wo wir gerade beim Käse waren, die essen auch gerne. Die Hobbits in Herr der Ringe. Und die Rede ist von Herr der Ringe, die Gefährten, das Stichspiel. Das konnte ich jetzt einmal antesten und habe dann von Esmodi auch ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, was ich dann auch mal ein bisschen gezockelt habe und fand das schon ganz cool. Also wir hatten das angetestet, da waren wir im Roll and Dine, Grüße gehen raus, das ist ein Essen. Und da konnte ich mit Olli und noch zwei weiteren spielen, auch Grüße gehen raus. Und zu viert habe ich ja noch nie ein kooperatives Stichspiel gespielt. Ich meine, die Crew, das ging ja bei mir so, war schwierig, sagen wir es mal so. Die Kinderversion geht gut, noch mal nebenbei, weil die Crew, aber die andere Version habe ich nicht so, war nicht so mein Fall. Aber ich dachte, hier das Thema könnte mich abholen. Ja, Grunde genommen, was machen wir hier? Jeder wählt am Anfang einen Charakter. Es ist in Kapitel aufgeteilt, das Spiel. Wir können 18 Kapitel spielen und erleben sozusagen die Reise des ersten Teils, ne? Also der Gefährten. Wir, je nach Spieleranzahl, wird dann ausgelegt, also in der Mitte so und so viele Charaktere, die wir wählen können. Da wird dann immer pro Kapitel vorgegeben, wen du wählen kannst. Zwei oder drei müssen gewählt werden, je nachdem. Das, die sind festgelegt, die müssen auch mit dem Spiel sein. Und je nachdem, ob dann halt drei, vier oder vier Leute mitspielen, kannst du halt noch zwei Charaktere wählen, die nicht unbedingt dabei sein müssen. Aber natürlich, wenn du sie wählst, musst du natürlich, damit du das Kapitel schaffst, auch denen ihre Vorgabe erfüllt sein. Und dann hat zum Beispiel jeder Charakter eine Vorgabe, zum Beispiel der Ringträger bei Frodo. Also ich werde jetzt nicht spoilern, Kapitel 2 und 3, aber das erste Kapitel kann man ja darüber reden. So, dann hat der Frodo zum Beispiel als Ringträger die Aufgabe, du musst in deinen Stichen zwei Ringe drin haben oder vier Ringe, je nachdem, wie viele Leute mitspielen. So, das heißt, du musst Stiche gewinnen, wo Ringe drin sind. Dann gibt es halt noch andere Charaktere, wo dann zum Beispiel, du musst ein oder zwei Stiche gewinnen, darfst aber nicht mehr Stiche gewinnen und darfst auch nicht weniger gewinnen. Das heißt, ne, du kannst auch nicht nur mit null rausgehen. Und du hast auch immer einen kleinen Flavortext hinten auf den Karten, das, was ich ganz cool finde bei den Kapiteln. Da reden sie halt ein bisschen darüber. Und super schönes Artwork, also von der Gestaltung her, finde ich richtig geil. Also mir gefällt es, mochte jetzt auch nicht jeder, aber ich mag ja diesen Zeichenstil. Und ja, sind halt alle bekannten Charaktere dabei. Die Kapitel werden auch immer schwieriger und sie bekommen noch Boni dazu, ja, die ich natürlich jetzt nicht sage, ne?
Wir wollen ja jetzt nicht immer schwieriger wird.
Ja, obwohl wir echt weit gekommen sind, ne? Ich habe an dem Abend das ja nur gezockt, aber gut, ich muss sagen, bis auf mir waren auch alle Profis. Stichspielen habe ich so das Gefühl gehabt, weil wir sind da sogar bis Kapitel 7 gekommen. Das muss man schon mal sagen. Also ich glaube, alleine wäre ich nicht so weit gekommen. Aber wenn die dann schon ausrechnen, jetzt können wir es nicht schaffen, wir fangen lieber nochmal von vorne an, denke ich mir so, Karten mitgezählt. Kann sein, dass alle Karten drinne waren, keine Ahnung. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und das, obwohl ich ja eigentlich nicht so der Stichspieler bin. Aber irgendwie hat es mich voll abgeholt. Wahrscheinlich auch von der Thematik her. Dann auch in dieser Gruppe war echt cool. Angenehm zu spielen, richtig schön. Und was ich auch wirklich loben muss, alleine die Aufmachung von dieser Box sieht der Hammer aus. Also die glänzt so richtig schön shiny. Und dann ist die super feste Pappe, super Karton und auch innen drinne ist das sehr schön aufgeteilt, fand ich. Also mir hat es sehr gut gefallen. Da ich nicht spoilern kann, kann man nicht so viel dazu sagen. Was ich noch sagen kann ist, wenn man die Ringe kann man immer erst dann spielen, wenn irgendwo in irgendeinem Stich ein Ring gespielt wurde. Danach darfst du auch mit Ringen als erstes rauskommen. Der Ringträger selber, der hat zum Beispiel den einen Ring, ne, klar. Und der kann natürlich den einmal im gesamten Spiel sozusagen, ne, in der Runde von dem Kapitel ausspielen und kann sagen, ich möchte den Stich haben, der jetzt da ausliegt, oder nicht. Also mit diesem einen Ring kannst du den Stich abräumen. Das lohnt sich natürlich, wenn da viele Ringe liegen und er würde ihn sonst nicht gewinnen, dann legt er den hin und dann nimmt er alle weg. Das ist halt ganz praktisch. Also ja, und solche Sachen haben dann andere auch noch ein paar Boni, dann kommen später noch Karten dazu. Ja, also ist halt ein Stichspiel, was aber echt gut gemacht wurde mit diesen ganzen Kapiteln, fand ich. Also für mich war es echt cool.
Ist ja ein Familienspiel, richtig?
Oder ja, Familienspiel, warte, das ist ab 10, ja. Ich denke, du könntest jetzt, also mein Sohn, kannst du mitspielen lassen. Ja, meine Tochter glaube ich noch nicht. Weil wenn du noch nicht so viele Stichspiele gemacht hast, da wären, glaube ich, dann eher so, dann wären so Spiele hier wie die Crew Family, glaube ich, besser geeignet
für die Kids. Ich frag nur deswegen so, also ist es dann eher Familienspiel? Und zweite Frage wäre tatsächlich, ich glaube, das kann man ja von 1 bis 4 Personen spielen.
Ja.
Gut, 1 kann ich mir noch nicht ganz vorstellen.
Das habe ich auch noch nicht ausprobiert.
Aber tatsächlich bei Stichspielen ja immer die Frage, 2 Personen klappt.
Ja, du bekommst dann noch Charaktere. Also da wird das dann wie so eine Pyramide aufgebaut.
Okay.
Manche sind verdeckt, manche sind offen. Und dann wird das halt so abgehandelt. Also ich habe das auch noch nicht so, weil wir haben jetzt zu viert gespielt immer. Deswegen kann ich das, die anderen Sachen noch gar nicht so weit. Das ist jetzt auch eher mehr so ein Ersteindruck. Aber es gibt auf jeden Fall, das hatte ich mir angeguckt, Möglichkeiten, um andere Charaktere zu simulieren.
Okay, na gut, dann aber dann hast du ja auch dein Ein-Personen-Spiel.
Genau.
Was sagt der?
Und ja.
Jetzt ist noch eine andere Frage. Du sagtest, da sind ja Szenarien drin. So, 3 Stück an der Zahl, korrekt?
Szenarien sind da 18 Kapitel drin.
18 Kapitel, also 18, okay, entschuldige.
18, also 18 Szenarien sozusagen.
Ich spiele das dann durch und dann bin ich durch damit und hoffe, dass es dann quasi eine Fortsetzung gibt.
Gut. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, okay.
Gehe ich stark von aus, dann, aber ich denke mal, wenn das jetzt die Gefährten sind, wird es auch weitere Fortsetzungen geben.
Ja, durchaus. Die Frage wäre aber nur, spielst du das dann nochmal durch?
Oder also ich werde jetzt wieder von vorne anfangen,
okay.
Weil ich habe das ja jetzt nur in dieser Gruppe gespielt bis Kapitel 7. Jetzt werde ich das natürlich nochmal vorwegzocken, weil Gründe genommen, du kannst ja nichts großartig spoilern. Du kannst halt jetzt nur gucken, ob du mit der Gruppe auch so weit kommst. Das ist ja ein bisschen, das ist ja kein, wie heißt das hier, sowas, wo du Sachen hinzufügst, die dann dauerhaft dabei sind. Du hast halt nur noch weitere Charaktere, die andere Anforderungen haben, die du erfüllen musst. Ne, also aus dem Grund kannst du das immer wieder mit anderen auch spielen. Also ich glaube, so großartig spoilerst du nichts, aber ich möchte da lieber immer vorsichtig vorgehen, was es da noch sonst so gibt. Und nur deswegen, ich denke schon, dass du das noch öfter spielen kannst. Also wie gesagt, ich werde es jetzt auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen, weil ich möchte das ja dann auch mit meiner Family einmal zirkeln.
Ja, cool.
Genau.
Nee, ich bin bei kooperativen Spielen ja immer ein bisschen vorsichtig, vor allem bei Kartenkooperativen Spielen.
Aber ich eigentlich auch, aber ich dachte mir, das hier ist so schön klein und schnell, deswegen dachte ich halt, das könnte es bringen. Ich weiß aber noch nicht, weil ich das ja jetzt kooperativ mit Leuten gespielt habe, wo ich auch sonst öfters mal, also mit Olli spiele ich ja schon mal Osworn oder so, ist ja auch kooperativ. Mit meiner Frau klappt das ja nicht immer ganz so gut, das kooperative Spiel. Deswegen weiß ich nicht, muss ich noch testen, aber ich werde berichten.
Ja, cool.
Ja, aber stimmt. Also es ist 1 bis 4 Spieler, 20 Minuten Spielzeit. Ja, das stimmt aber auch. Kannst du schnell durchrocken. Ist ab 10, ist von Brian Bornmüller. Künstler ist Elaine Ryan und Samuel R. Shimota. Genau. Und erschien bei Asmodee. Genau, hier in Deutsch.
Genau, ich glaube, das ist auch sein erstes Spiel von dem Brian Bornmüller.
Ja, sieht so aus. Genau.
Ja, cool, Vince.
Hat im Moment auf BGG eine 8,1. Im Moment mit Ersteindruck und mit dem ein paar Partien, die ich jetzt da hatte. Ich meine, das waren ja schon so, wir haben ja auch mal verloren. Also es waren schon so 10 Runden, die wir gezockelt haben. Da würde ich auch bei einer 8 sagen. So, ja, doch. Also für mich im Moment würde ich auch bei einer 8 sein. Mal gucken, was es jetzt weiterbringt, ob es weiterhin so viel Spaß macht. Aber ich bin gespannt.
Ja, cool.
Ja, dann bin ich schon durch. Ha?
Sehr gut. Dann komme ich zu meinem nächsten. Und zwar ist das eine kleine Entdeckung auf Board Game Arena gewesen. Wir zwei haben es auch schon gespielt. Ich habe nichts erwartet, also wirklich nichts erwartet. Ich habe das Cover gesehen und gesagt, okay. Und dann wird es immer wieder gezeigt, so. Also ist immer wieder auf Board Game Arena aufgeploppt und so. Gut, dann probierst es halt mal aus.
Ah, ich weiß, welches.
Genau, und dann habe ich das dann mal gelernt. Ne? Es gibt ja immer richtig, also ich finde es cool mittlerweile, BGA hat ja fast für jedes Spiel ein Tutorial mittlerweile. Und dann spielst du das und dann entpuppt sich das als ein echt cooles Spiel. Obwohl es gar nicht so ausschaute.
Mir hat's auch gefallen, schon mal vorweg.
Also nicht so wie bei Fromage, wo du denkst, oh, tolles, ne? Toll, wie es toll ausschaut, oder wie Everdale, oh, ganz toll, und da bist du dann schon irgendwie allein vom Thema oder vom Artwork gehuckt. Nee, das Artwork spricht hier so gar nicht für sich. Das, gut, kann man lieb haben. Also ich schätze es mittlerweile, weil es dann doch ein bisschen Witz hat. Genau. Goldblivion. Worum geht's da? Ist ein Deckbilder. Es ist ein Deckbilder und ein Rennen um 10 Goldbarren. Ein Spiel, was du zwischen 1 und 4 Spieler spielen kannst. Es ist wirklich sehr einfach, in Anführungszeichen. Also, wobei, du hast da tatsächlich, also wenn, es ist jetzt kein Familienspiel in der Hinsicht, dass man so spielst und du so viel Glück hast, dass keiner irgendwie wegrennen kann. Du kannst da schon relativ schnell wegrennen. Es ist ja auch ein Rennen am Ende des Tages, und jemand, der Deckbuilding gerne mag und es auch gut kann, wird da auch seine Freude dran haben. Genau, was haben wir denn da? Wir haben unser kleines Königreich und versuchen eben, ja, das reichste Königreich von allen zu werden. Also das Thema kannst du dir schenken. Aber was ganz lustig ist, ist tatsächlich, dass du 2 Decks bedienst. Das hat mich total, ja, abgeholt gehabt. Kurz erklärt, wir haben alle unser eigenes Tableau. Wir bekommen ein Deck an Karten. Das sind quasi die Standardkarten. Und dann haben wir noch ein anderes kleines Deck an Karten. Das ist unser Militärdeck. Dann haben wir ein kleines Haupttableau. Da sind eben auch noch andere Karten ausgelegt, die man dann kaufen kann. Sei es jetzt eben, da gibt es 2 Stapel Militärkarten, die man kaufen, oder sei es eben die Standardkarten, die dann ausliegen. Das sind dann 4 Stück, die man entsprechend kaufen kann. Dann haben wir auf dem kleinen Tableau auch noch so ein paar Teile, also Hexagon-Teile, wo Feinde drauf sind. Die sehen wir nicht, die sind verdeckt, die bauen wir erst auf. Also so ein Wald und ein Berg baut man da entsprechend auf. Genau, und dann geht es schon los. Wir spielen über mehrere Runden. Typischerweise spielt man das über 6 bis 7 Runden. Das ist tatsächlich auch bis dato fast immer 6 bis 7 Runden gewesen. Ich habe einmal 8 Runden gemacht, aber da war ich noch Anfänger. Mittlerweile kann ich das schon relativ gut runterrocken. Genau. Wenn eine Runde neu beginnt, zieht man erstmal 5 Karten von seinem Standarddeck. Dann muss man eine Karte zerstören, in Anführungszeichen. Die legst du unter dein kleines Tableau. Dafür bekommst du entweder Gold oder Waren. Und dann kommen wir schon zur Aktionsphase, wo du immer 2 Aktionen ausführen kannst. Eine Aktion ist entweder eine Karte von deiner Hand ausspielen oder eine Karte von deiner Hand kaufen. Die Karten haben unterschiedliche Dinge drauf. Du hast unterschiedliche Kartensorten bei dem Standarddeck. Du hast Zwerge, du hast Elfen, du hast Menschen. Die Karten können auch Bedingungen drauf haben, dass man zum Beispiel bei den Elfen, du kriegst so viel Gold, wie du Elfensymbole ausgespielt hast. Also guckst du dann entsprechend, dass du relativ viel Gold dir anhäufst, um eben neue Karten zu kaufen, oder alternativ 7 Gold auszugeben, um 1 Goldbarren zu bekommen. Nicht vergessen, die Goldbarren möchtest du, weil du ja so schnell wie möglich 10 Goldbarren möchtest. Genau, und dann kommen wir nochmal zur Aktion Angreifen. Es gibt auch eine Karte von dem normalen Deck, da ist so ein Angriffszeichen drauf, da kann man Feinde angreifen. Man greift sich nicht unter Spieler an, aber man kann dieses Gebilde, was ich ja vorhin gesagt hatte, mit Wald und Berge, da kann man sich 1 aussuchen, das dreht man dann um, dieses Plättchen, und dann steht dann eben ein Feind drauf, das sind meistens so Orks oder Drachen, in einer ziemlich kindischen Art und Weise gezeichnet, aber das hatte ich ja schon gesagt, mit einem Wert drauf, und mindestens den musst du erreichen. Und dann ziehst du entsprechend nach Regel, also wie viel freie Kanten auf dem Feld sind, entsprechend Karten von deinem Militärdeck. Sagen wir mal, du sind 3 Kanten frei von diesem Hexagon, dann darfst du 3 Karten ziehen. Und wenn du den Wert erreichst, dann bekommst du dieses Teil und bekommst die Belohnung, die abgebildet sind. Das kann entweder Gold oder weitere Karten sein. Oder wenn du verlierst, musst du eine Karte, die du gerade gespielt hast, eine Militärkarte, abwerfen. Was ganz gut ist, weil du hast am Anfang, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 3 Null-Karten und 2 Einser-Karten. Und da kannst du zum Beispiel relativ schnell von deinen schlechten Karten Abstand nehmen, beziehungsweise kannst du wegwerfen, weil so kannst du auch dafür Sorge tragen, dass dein Deck einfach immer besser wird. Also auch einmal zu verlieren ist nicht so schlimm. Genau. Und so versucht man dann so gut wie möglich Geld anzuhäufen oder Gold anzuhäufen, um Goldbarren umzutauschen. Und das machst du halt auf einer so coolen Art und Weise, wie diese Karten miteinander sich irgendwie verbinden, dass das halt echt total kurzweilig ist und Spaß macht. Also du hast so Aktionen wie, oder nicht Aktionen, sondern Fähigkeiten von den Karten wie zieh eine neue Karte, zieh eine nach, bekomme Geld, greife an, bekomme so viel Geld, wie du eine bestimmte Fraktion etc. hast, ziehe Militärkarten. Und man wird sich wundern, am Anfang fühlt sich das alles so langsam und träge an, wie sich plötzlich das Ganze irgendwie total verselbstständigt und immer schneller wird. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wenn du das mal mit ein paar versierten Spielern auf BGA spielst, dann hörst du nicht bei 10 auf, sondern bist dann plötzlich mal bei 18 Goldbarren, ne? Also da kannst du dich schon irgendwie pervers nach oben ziehen. Das ist dann immer wieder faszinierend. Mich hat das total abgeholt. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich spiele es auch immer wieder. Falls jemand mal Bock hat, das Spiel zu spielen auf BGA, bitte melden. Ich spiele es gern mit euch. Ich erkläre es euch auch gerne. Wobei das Tutorial, wie gesagt, auch echt super ist. Ja, und was bleibt mir dazu sagen? Das ist für mich eine glatte 8, obwohl es irgendwie verrückt ausschaut und gar nicht mein Spiel eigentlich sonst so ist. Ich habe mir das auch tatsächlich bestellt. Das war ursprünglich ein Kickstarter, aber scheinbar ist das irgendwie so ein Spiel, was, ja, wie heißt es so schön, don't judge a book by its cover, weil spielen sollte man das ja auch nicht machen, aber das ist scheinbar so ein Ladenhüter. Es gibt's nur auf englischer und französischer Sprache, also du kriegst beides in einer Box. Also wenn ihr des Englischen mächtig seid, Spielmaterial ist sprachneutral, wird alles über Symboliken geregelt und die Anleitung ist auch jetzt auf einfachem Englisch geschrieben, also da kommt jeder durch. Und ansonsten auf BGA kann man das auch machen. Aber in Frankreich hatte ich es mir dann bezogen. Die Bär aus Straßburg. Und ja, ich find's mega. Wie fandest du es denn?
Ich fand's auch sehr lustig. Ja. Hab's mir noch nicht gekauft, aber ich fand's cool. Also ich hab's meiner Frau danach auch gleich gezeigt und hab sie gleich abgezogen. Ja.
Nachdem ich dich abgezogen hatte.
Ja, genau. Deswegen, obwohl es war knapp.
Ja, es hat eine Lernkurve tatsächlich, aber es ist echt cool. Es hat ein paar schöne Ideen. Einfach auch, dass du dein Deck, also du musst am Anfang jeder Runde eine Karte wegwerfen. Heißt, du hast ein Deck, was sich immer selbst performant hält, was du halt auch so ein bisschen mitsteuern kannst. Und das ist echt, echt cool. Hat mir super gefallen. Bleibt in der Sammlung. Hat auch eine kleine Box, so eine Cosmos 2-Personen-Spielgröße, also Tagi oder so. Und das ist vollgepackt und echt ein ganz cooles Spiel dahinter.
Vor allem, was fies ist, wenn du ganz viele gute Karten auf der Hand hast, aber keine schlechten mehr und du musst sie trotzdem wegwerfen.
Ja, aber auch da muss man durch. Genau.
Kann ich aber nicht.
Nur, dass wir es einmal gesagt haben, rausgekommen bei Goblivion Games, also eigentlich ein Selbst-Publisher und Designer ist Jean-François Gauthier.
Okay. Nee, wie gesagt, also mir hat's auch sehr gut gefallen. Sieht jetzt nicht, ist nicht das Schönste, aber.
Aber zockt auf jeden Fall auf BGA mal. Also, es ist echt cool. Genau. Dann kommen wir zu deinem nächsten.
Ja, und weil ja kooperativ so schön ist.
Mann, was ist los mit dir?
Ich weiß auch nicht.
Ich glaube dir nicht mehr, wenn du sagst, ich stehe eigentlich nicht auf Koop-Spiele.
Ja, Moment.
Nein.
Du hast ja noch nicht gesagt, was ich zu den Kooperativen jetzt sage. Der Zug ist
abgefahren.
Ja, dieses Mal habe ich ein kooperatives ja, Disney-Spiel gespielt.
Ah, ding, 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 ding. Ich glaube zu wissen, was es ist.
Ja, von Ravensburger.
Ja, es kommt näher.
Und zwar geht es nur um Heldinnen von Disney.
Das ist aber nicht immer so.
Nein. Und zwar Chronicles of Light. Das ist aber wirklich ein reines kooperatives Familienspiel. Das ist auch ab 8 Jahren und 1 bis 4 Spieler. Stimmt, kann man schon mal alles sagen. Und ist von Pam Walls ausgekommen. Genau.
Hat es was mit Lorcana zu tun, was ja eigentlich auch irgendwie bei Ravensburger rausgekommen
ist? Ja, das stimmt. Aber ich glaube eher nur, dass es Disney, weil die ja die Lizenz haben, aber ich glaube nicht. Nee, mit Lorcana hat
ja,
das Problem ist, ich habe Lorcana nicht gespielt, okay. Deswegen kann ich gar nicht dazu sagen. Muss ich dazu jetzt
auch sagen. Dann bin ich schon ruhig, dann erklär mal das Spiel.
Ja, genau. Also, Grunde genommen ist es, ja, worum geht es? Machen wir mal Flavortext. Nee, Flavortext machen wir jetzt nicht, aber ich mache mal eine Zusammenfassung. Also, ein böser Vortex zieht Schatten, also die Schatten der Bösewichte aus allen Disney-Welten in und verteilt sie auf andere Welten. Und um dem entgegenzuwirken, werden Kristallabbilder von Disney-Heldinnen auch sozusagen in den Kampf gegen diesen Vortex geschickt. Und diese Schatten. Der Vortex versucht halt, diese Schatten zu verteilen auf dem Spielplan. Und wir müssen diese Schatten besiegen und danach den Vortex besiegen. Das ist eigentlich so das Grundlegende. Die Heldinnen sind hier, Moment, damit ich alle mal aufzählen kann. Belle, ne, das von Schön und das Biest.
Vajana,
genau. Das ist auch die, die ich als erstes kenne. Obwohl Maid Marian auch von Robin Hood. Und Violetta von The Incredibles, ne? Also die Unglaublichen. Mhm. So, die 4 Heldinnen haben wir und spielen die. Und jede Heldin hat eine also 2 Spezialfähigkeiten. Und was sie alle haben, ist 2 Felder gehen oder ein Feld gehen und 2 heilen oder einen heilen. So, das ist das, was jeder hat. Und dann hat jeder noch 2 Spezialfähigkeiten. Wir können pro Runde, die wir machen, immer 6 Aktionen durchführen, aber alle. Also das heißt, wenn 4 Leute mitspielen, ist dieses Board halt dafür ausgelegt, dass 6 Aktionen durchgeführt werden können. Das muss aber dann halt von allen aufgeteilt werden. So. Ja, und was wird hier grundsätzlich genommen gemacht? Jeder hat einen Spielplan, also jeder Charakter bringt 2 Spielpläne mit. So Puzzleteile. Dann wird halt geguckt, dann kommen noch 2 Puzzleteile extra mit rein oder nur 1, je nach Spieleranzahl. Dann werden die gemischt und dann wird es ausgepuzzelt. Also dann wird ein Spielplan gepuzzelt. Darauf werden dann, bringen auch alle noch so Schattenkarten mit, die dann umgedreht werden, gemischt werden und dann wird halt einer aufgedeckt und dann wird halt erstmal verteilt, wo der Vortex schon mal zuschlägt. Aber als allererstes werden schon mal auf allen Punkten auf der Karte, wo halt Bösewichte angezeigt werden, das sind halt so durch so 2 Augen, die so ein bisschen grimmig gucken, werden da so Schatten verteilt drauf und danach wird halt nochmal Vortex aufgedeckt, also so eine Dunkelheitskarte und dann werden die nochmal verteilt. So, wird das halt ausgeführt. Dann bekommt jeder ein Quest, also sprich jede Heldin zieht ein Quest, damit wir die 5. Aktion, die wir auch noch haben, eine super Spezialaktion, die wird aber erst freigeschaltet, wenn wir unser Quest erfüllt haben. Und dieses Quest ist gar nicht so einfach zu erfüllen. Weil meistens musst du entweder, jetzt zum Beispiel war es bei mir mit der Maid Marian, ist es, sammel zum Beispiel 3 Teile von deinem Amulett, um dieses wieder zusammenzusetzen. Und danach musst du halt die Schatten besiegen, die dieses Amulett bewachen. Dann kannst du sie einsammeln, die Stücke, und danach musst du sie an einem gewissen Ort wieder zusammensetzen. Und das schaffst du halt nur, wenn du dann den Schatten an diesem Ort besiegst. Und da müssen aber alle dran beteiligt sein, die die Amulettstücke tragen. Wenn du nur alleine die trägst, dann geht's natürlich auch so. Ja, und dann schaltest du das super Ding frei. Jo, das ist das. Dann, die Siegbedingungen sind, jeder Charakter muss seinen Quest erfüllt haben. Und danach kann der Vortex das erste Mal angegriffen werden, damit er geschwächt wird. Dann geht der von Stärke 6 auf Stärke 4. Das heißt, jede Runde, wenn nämlich alle 6 Aktionen durchgeführt werden, wird immer eine Schattenkarte aufgedeckt und dann ist sie nicht mehr so stark. dann kann man sie halt damit abschwächen und es kommen weniger neue Schatten hinzu. Danach müssen wir alle Schatten, die auf dem Feld sind, besiegen und dann können wir den Vortex endgültig besiegen. So, das ist eigentlich das Ziel. So, darum geht es hauptsächlich. Und das klingt jetzt einfach, ist es aber gar nicht. Also ich fand, obwohl es ein Familienspiel ist, entweder kann ich kooperativ überhaupt nicht, weil es sehr glücksabhängig ist. Weil das Problem ist, um die Schatten zu besiegen, musst du würfeln.
Und nur würfeln? Schatten,
ja.
Kannst du das irgendwie manipulieren?
Nein. Genau, das ist das Problem. Okay. Jetzt kommt's. Also was du machen kannst ist, es können alle Hellen mitwürfeln, die mit auf diesem Schatten sind. Wenn du einmal ein Feld mit einem Schatten betrittst, kannst du dieses auch erst wieder verlassen, wenn die Schatten besiegt sind. So, sonst geht es nicht. Jeder auf den Würfeln sind 1-3 Punkte und ein Blanko und 2 Schadensmarker, meine ich, glaube ich, ja. Die dir, wenn die gewürfelt sind und am Ende noch liegen, weil du darfst immer einen Wiederholungswurf machen, dann bekommst du einen Schaden. Du hast 3 Leben, fällst du auf 0, verliert das gesamte Team einen Punkt. Landest du am Ende von diesen ganzen, sagen wir mal, während des Verlaufs auf 0 mit der Teamleiste, ist das Spiel beendet. Dann haben wir schon verloren. Das geht auch rucki zucki, weil wenn du nämlich nur noch Schaden würfelst, weil du einfach scheiße würfelst, so ich zum Beispiel, dann war's das. Vor allen Dingen, es gibt zum Beispiel Schatten, die Stufe 6 sind. Du hast aber nur 2 Würfel, die du würfeln kannst. Und das höchste ist eine 3. Dann würfel da mal. Du musst halt also 2 Dreien würfeln, sonst besiegst du aber diesen Schatten.
Das hört sich schon ziemlich arg an. Also ich meine, es ist ein Familienspiel. Es soll ja für Kinder irgendwie
anspielen. Ja, ich finde das sehr hart. Du also
würfelst dann einfach nur, okay, verstehe ich ja auch so ein bisschen, dass man sagt, es darf nicht zu kompliziert sein. Es ist ein Familienspiel. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich ab 8, viele sagen ja auch in der Community, dass man das auch ab 6 spielen kann. Aber und auch das ist vom Gewicht her, also von Komplexität her auch relativ einfach mit 2,3. Nichtsdestotrotz, aber wenn das so frustrierend ist, ich weiß nicht, wie man da noch großartig, auch gerade als Kinder, Bock hat, da
dahin. Ja, wenn du Glück hast und die ganze Zeit gut durchwürfelst, ja, dann läuft das ja.
Aber gibt es keine Möglichkeit, also hat man eine höhere Möglichkeit zu gewinnen, wenn man jetzt uns wirklich so sehr kooperativ
spielt. Wenn du dich zusammentust.
Wir machen uns jetzt alle zusammen und wir spielen das zu viert und wir gehen dann zu viert auf diese
6 drauf, dann geht's, ja, weil dann ja alle ihre Würfel mit einfließen lassen.
Aber das geht ja dann wieder, das verstehe ich ja dann, aber wie skaliert das dann? Ich kann das ja sicherlich auch zu zweit spielen.
Ja, genau, wir haben das jetzt. Also wir haben es einmal zu zweit gespielt und dann auch einmal mit unserem Sohn zu dritt. Ja, das ist halt einfach, du hast halt dann weniger Schatten auf dem Plan, weil du ja nur sechs Felder hast. Weil wenn jetzt noch ein dritter dabei ist, hast du ja schon 8 Felder. Mhm. Und da hast einen vierten dabei, hast du ja dann schon 10 Felder. Da musst du ja viel weiter laufen, musst mehr Quests machen, ne? Deswegen, also so gesehen ist das eher von den Würfeln her, ist schwierig. Also du hast klar so Sonderfähigkeiten, weil du dich ja nur 2 bewegen kannst, hast auch nur 5 Runden Zeit, um das Ganze zu schaffen, hast aber immer nur 6 Aktionen pro in diesen 5 Runden. Und damit musst du ja laufen, dich heilen, angreifen, alle Schatten besiegen, den Vortex besiegen. Und wenn du dann nur 2-mal Würfelpech hast, was ist das? Wenn du da hohe Schatten liegen hast, wenn du da niedrige Schatten liegen hast, wie so 3er, ne, dann ist das ja einfach. Dann kriegst du sie locker weg, weil ne, ein 3er Schatten, dann hast du eine 2, eine 1, hast du eine höhere Chance. Weil du darfst ja so lange würfeln, wie du willst. Solange du im Kampf bist, kannst du würfeln. Kriegst du aber einen Schaden, dann ist das doof, weil da, wenn du nämlich drauf gehst, dann verliert dein Team halt auch Dings. Und es ist nicht so, wenn du auf 0 bist, dass du dann wieder bei 3 anfängst mit den Leben. Nein, du musst dich dann heilen mit einer Aktion, sonst kannst du nicht weitermachen, sonst bleibst du auf 0. Und das fand ich ein bisschen hart, also, aber naja.
Wie ist denn das Material? Also,
das Material ist super. Ja? Also die Zeichnung, da fand ich ein bisschen, war der Farbunterschied bei manchen Karten irgendwie komisch, weil ne, das Blau vom Wasser sah auf einer Karte anders aus als auf der zum Beispiel von einer anderen Heldin. Das fand ich ein bisschen
ungünstig. Aber du guckst ja immer nur auf deine eigenen Karten, oder?
Nee, das wird ja zusammengepuzzelt. Okay. Also du hast ja diese Karten, die werden ja aneinander gelegt. Du musst ja Wasser an Wasser legen und Land an Land. Und Land darf nicht auf Wasser treffen. So, und das hast du halt, musst du dann schon diese Wege dann lang puzzeln. Ich meine, es ist auch schön gemacht, weil wenn du den Schatten besiegst, dann wird er umgedreht und dann wird er zu so einem Glitzerstaub. Also sprich, dann ist es so ein leuchtendes Licht. So, das haben sie schon. Und die Figuren sind richtige kleine Miniaturen, die so kristallähnlich aussehen. Das sind, sollen ja diese Kristallheldinnen sein. Das sieht schon super aus. Also das Material ist top. Die Würfel sind so durchsichtig in schönen Farben. Also Material top. Wer gerne würfelt und auch viel Glück hat beim Würfeln, ist das auch super. Wie gesagt, bei uns war es noch ein bisschen hin und her gerissen. Es ist cool und ich glaube, und mit der Familie auch echt lustig, ne? Aber es kann auch schnell zu Frust führen durch das Würfeln, würde ich sagen. Weil auch mein Sohn hat es nämlich dann und dann hat er auch nur Nieten gewürfelt, 3 Runden und dann war er auch hinüber, obwohl er ja nochmal wiederholen konnte mit den Würfeln, hat aber wenn er dann trotzdem trotz Wiederholung Schaden würfelt, dann ist das halt blöd.
Gibt es da irgendeinen Mechanismus in dem Spiel, wo man sagt, okay, oder eine Anleitung, die dann erklärt, wenn du es mit Jüngeren spielst, dass du das und das weglassen kannst oder so?
Ist mir nicht aufgefallen, nee. Obwohl ich es mir ja komplett durchgeflutscht hatte. Dann, vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, aber irgendwie... Weil alle anderen ja auch immer schreiben, das ist super und toll. Und aber gut, vielleicht, wenn die gerne würfeln und auch viel Glück beim Würfeln haben. Aber mir ist es nicht aufgefallen, obwohl ich das hier mehr durchgelesen hatte. Was mir erst beim zweiten Mal, ne, wir hatten das ja mehrfach gespielt, beim zweiten Mal aufgefallen war, ist, dass man Würfel nochmal würfeln darf. Da war es nämlich noch schwieriger. Wenn du das beim ersten Mal nicht schaffst, hast du dir den Schaden reingetragen. Aber du dürftest halt dann nochmal würfeln. Wenn du jetzt zum Beispiel einen schlechten Wurf hattest, konntest du halt nochmal würfeln. Aber wenn du jemand, wie gesagt, vor allen Dingen so wie ich, der nicht so gut würfelt, kann das, glaube ich, schon frustrierend sein. Aber im Grunde genommen ist es schon schön. Also so, ich denke mal gerade, also meine Tochter mochte es alleine vom Aussehen her. Fand das schon toll. Ich glaube, die würde es auch nicht so frustrieren. Das ist eine Hauptsache, sie hat schöne Würfel und kann da mit den Heldinnen rumrennen.
Ich glaube, vielleicht geht es ja auch einfach darum.
Ja, ich denke auch.
Das ist jetzt für uns Vielspieler dann.
Ja, es ist halt auch ein sehr einfaches Spielprinzip, ne? Also so gesehen muss man ja auch sagen. Also ich verstehe schon und ich denke für Familien, die so dieses Thema einfach so eine schöne Sache mit schöner Optik, die dann so die bösen Schatten, also Disney-Feeling halt gerne erleben wollen, ist das Spiel super, würde ich sagen. Deswegen. Aber man muss halt aufpassen, dass es vielleicht auch frustrierend sein kann, wenn man nicht so gerne so würfelt, wie man das gerade hat. Dann lieber nochmal versuchen und fertig. Oder mein Haus regelt es und sagt, die Kinder dürfen das halt auch öfters neu würfeln.
Ja. Fertig. Aber ich glaube, das lädt ja auch dazu ein.
Ja, denke ich auch.
Wissen, was macht.
Nee, cool. Ja, das war dann mein Prinzessin-Moment.
Ja, du als Vater zweier Mädchen habe ich auch ganz viel Prinzessinnen-Momente.
Ja, mit meiner Prinzessin ja auch. Habe ich das auch sehr häufig.
Sehr schön. Dann würde ich zu einem Hype-Spiel übergehen. Und zwar, ich glaube, das war das meist gehypteste Spiel, der Spiel 2024. Ach.
Ich hatte gerade echt überlegt, aber jetzt weiß ich.
Und zwar geht es um SETI. Und ich möchte hier vorausschießen, das ist jetzt ein absoluter Ersteindruck. Ich habe jetzt das Spiel jetzt kurzfristig mir beziehen können. Und ich habe es jetzt nur einmal gespielt. Ich muss es auf jeden Fall noch weitere Male spielen. Denn mein erster Eindruck war so, das kann's doch jetzt nicht gewesen sein und das kann doch jetzt hier nicht den Hype ausgelöst haben.
Oh, oh.
So, aber mal kurz erklärt, für diejenigen, die es nicht kennen, in SETI sind wir alle, also leiten wir eine Raumfahrtorganisation, also SETI, und suchen nach außerirdischem Leben im Weltraum. Also es ist jetzt aber nicht Sci-Fi, so halb Sci-Fi eigentlich, aber sondern der Anfang des Spiels ist eher wissenschaftlich, das Ende des Spiels ist dann ein bisschen Sci-Fi. Also das sagen wir mal, das ist schon mal eine gute Mischung. So, Wir haben, ich glaube, vielleicht muss ich noch ein bisschen ausholen. Wir haben ein schönes Riesentableau, das ist kein kleines Spiel an der Stelle, mit dem Sonnensystem in der Mitte des Tableaus. Dann haben wir eben noch die Peripherie um der Sonne herum, also mit den Planeten, sei es die Erde, sei es die Venus, Mars, Jupiter etc. Und dann ist das so aufgeteilt, das Ganze, dass es hier Sektoren gibt. Also 8 Sektoren, die schauen auf weit entfernte Sterne. Genau, so muss man sich das erstmal vorstellen. Es ist noch ganz viel anderes auf dem Tableau, aber das ist schon mal eine wichtige Information. Du hast hier die Sonne, die Erde, die anderen Planeten um der Sonne herum und dann eben alles in Sektoren unterteilt und wir schauen auf weite Sterne. Es ist ein kartengetriebenes Spiel. Die Karten haben mehrere Nutzungsmöglichkeiten. Das finde ich ganz cool tatsächlich. Wir können die als einmalige oder Sofortaktion nutzen. Da gibt es oben links eben ein Symbol damit. Da kann man die Karte einfach abwerfen und die entsprechend dafür nutzen. Wir haben eine Hauptaktion auf dieser Karte. Da sind auch Kosten drauf und Effekte. Also Kosten muss ich dann natürlich zahlen, wenn ich die Karten ausspielen möchte. Und Effekte löse ich dann entsprechend aus. Man kann diese Karte auch nutzen für Einkommen. Das ist am Anfang jeder Runde sehr wichtig. Und man kann die auch noch nutzen, für die Sektorenaktion. Also ich nenne sie jetzt mal Sektorenaktion. Oder besser gesagt, Scannen-Aktion, so heißt es wirklich, nutzen. Also wir haben ganz viele Informationen auf diesen Karten. Und da muss ich schon mal sagen, Ikonografie, sagen wir von diesen Grundgeschichten, echt super. Von den Aktionen selber, da muss man ein bisschen reinkommen. Aber es ist ja auch ein Kenner-Plus-Spiel. Das sei an der Stelle verziehen. Und Ikonografie für diese Art Spiel, echt super. So, das sei mal so gesagt. Wir haben auch noch ein eigenes Tableau. Da sind auch die ganzen Aktionen drauf und auch die Limitationen in gewisser Weise. Kommen wir auch später noch dazu. Und das Tableau ist einmal eine Erinnerung, aber auch das für uns eben die Möglichkeit, bestimmte Aktionen zu verbessern, abzugraden oder weiterzuentwickeln. Genau. So. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum Spiel selbst. Wir spielen über 5 Runden. Wir spielen innerhalb einer Runde Aktionen aus, also immer nach einer Aktion, nacheinander mit so viel freier Aktion, wie man möchte, vor, nach oder während des Spielzuges. Und die möglichen Hauptaktionen sind, eine Sonde zu starten. Die stellt man dann auf die Erde. Man schießt quasi einen Satellit ins All und eine Sonde ins All. Dann kann man umkreisen, also man kann dann diese Sonde über Nebenaktionen bewegen. Und wenn man auf einem Planet landen möchte, gibt es 2 Möglichkeiten. Also es gibt einmal die Aktion umkreisen, dann schickt man das quasi in den Orbit dieses Planeten, dann landet es de facto nicht auf dem Planeten, sondern umkreist diesen Planeten. Es gibt die Möglichkeit, da auf den Planeten zu landen. Es gibt die Möglichkeit, ferne Sterne, das ist das, was ich meinte, mit den Sektoren am Anfang zu scannen, um dort Informationen zu bekommen. Dann gibt es die Aktion Datenanalyse. Na, vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Also die Aktionen gerade landen und landen gibt dir Informationen, kriegst du Punkte für und anderen Bonus, aber das ist der Haupttreiber ist hier, Informationen über Aliens zu sammeln. Und dort bekommst du, wenn du auf Planeten landest, hauptsächlich orangene Alien-Informationen. So. Dann gibt es das Scannen. Scannen, wie gesagt, Sektoren und ferne Sterne. Dort kannst du Datenchips bekommen und die helfen dir wiederum in der anderen Aktion und dazu kommen wir gleich, aber Scannen hilft dir, rosa Alien-Informationen zu bekommen. Dann kommen wir zur Datenanalyse. Diese Datenchips, die man so bekommt, die kann man eben auf seinem Tableau hin platzieren. Und wenn so eine Leiste voll ist, kann ich eben eine Datenanalyse machen, um blaue Alien-Informationen zu bekommen. So, wozu brauche ich denn diese ganzen verschiedenfarbenen Alien-Informationen? Es gibt am Anfang, wenn man das Spiel aufbaut, legt man zwei Tableaus verdeckt an dem Spielplan dran. Das sind Alien-Fraktionen. Und die versuchen wir eben herauszufinden, wer das ist, ob da was da draußen ist. Aber wir wissen, dass da draußen was ist. Also wir suchen nach diesen Daten. Und du brauchst ein Set aus rosa, gelb und blau-Informationen, um diese Spezies freizuschalten. Sobald du das schaffst, drehst du das um. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit. Natürlich ist es auch ein Rennen um die Punkte, die dort abgebildet sind. Und sobald so etwas aufgedeckt wird, hast du dann eben nochmal zusätzlich Scoring-Möglichkeiten, wo du dann eben diese rosa, blaue und gelbe Informationen auch hernehmen kannst, um auf diesen verschiedenen Alien-Leisten eben weiter voranzukommen oder eben weiter zu punkten. Ich werde zu den Aliens nichts sagen. Es gibt da verschiedene drin. Lasst euch da überraschen. Das finde ich tatsächlich ein echt ganz cooles Element in diesem Spiel, dass es dann halt neue Regeln gibt. Jede Alien-Art ist dann halt anders, scored anders und bringt neue Elemente ins Spiel. Coole Sache. Genau. Dann gibt es noch die Aktion Ausspielen. Da kannst du, wie ich was vorhin gesagt habe, die Karte kannst du dann auch einfach zahlen, was drauf ist, und dann bekommst du eben die Aktion, die da drauf ist. Das kann alles Mögliche sein, wie zum Beispiel führe eine bestimmte Aktion doppelt aus oder wie auch immer. Und dann gibt es noch Erforschen. Erforschen, hier kannst du Ruf, das ist auch noch etwas, was wir innerhalb des Spiels bekommen. Da gibt es eine Rufleiste, und für 6 Ruf kannst du dir ein Upgrade, den Tausch von 6 Ruf, kannst du dir ein Upgrade auf deinem Tableau eben besorgen. Die verändern, wie gesagt, ein bisschen die Regeln für einen oder geben dir entsprechend Bonus. Also vereinfachen dir die Landung, also indem sie die Kosten reduzieren von deinen Sonden, oder dass du mehrere Sonden gleichzeitig losschicken kannst. Die helfen dir zum Beispiel beim Scannen, dass das vereinfacht wird, oder dass du mehr scannen kannst, um an mehr Datenchips etc. zu kommen. Und die letzte Hauptaktion ist auch noch Passen. Heißt, wenn du am Ende einer Runde keine Karten mehr hast, keine Ressourcen oder sonst was, um irgendwas zu tun, oder wenn du einfach passen möchtest, dann passt du und wartest entsprechend, bis die nächste Runde aufgeht. So, das mal ganz schnell, was die Aktionen sind. Man muss echt sagen, das Spiel kannst du auch relativ schnell und gut erklären. Es dauert lang, bis man es aufgebaut hat. Das ist ein bisschen Shishi, das Ganze aufzusetzen. Es ist aber relativ schnell beigebracht, tatsächlich. So. Es ist ein langes Spiel. Also ich skippe jetzt mal ganz viel, aber ich würde es auch ein bisschen kurz halten. Wie gesagt, ist erstmal ein Ersteindruck. Das Spiel ist lang. Du fühlst dich auch, und das ist schon fast wieder halb thematisch, am Anfang des Spiels irgendwie ein bisschen verloren. Was machst du denn jetzt? Lustigerweise gibt's aber meines Erachtens so 2-3 Sachen, die machst du am Anfang immer so, und erst dann verändert sich das Spiel über die Zeit, auch die Aktion, die man dann macht, dass der eine etwas nach rechts geht, der andere nach links, ne, mehr oder weniger. Genau. Durch die Karten sich durchzufräsen, ist halt etwas Schönes und auch Unschönes. Es ist halt sehr glücksabhängig. Du hast halt einen ganz dicken Stapel an Karten. Die sind auch alle unique. Das finde ich echt cool. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es glücksabhängig ist, weil in meiner Erstpartie war es so, manchmal brauchst du wirklich oben diese Jederzeit-Aktion oder Nebenaktion-Symbole, dass du zum Beispiel eine Sonde bewegen kannst. Ansonsten musst du das nämlich immer mit Ressourcen zahlen. Und wenn du das nicht ziehst und es auch gerade niemand zieht oder es nicht ausliegt, dann hast du tatsächlich so ein bisschen eine Problematik, dass du dann ja Hintertreffen gelangen kannst, wenn es andere einfach dann schneller auf Planeten bringen als du. Die Scannen-Aktion ist in einem 2-Personen-Spiel nicht so interessant, obwohl die aber ein wichtiger Treiber des Spiels ist. Ich glaube, das ist ein Spiel, was du zu dritt oder zu viert richtig gut spielen kannst, weil dann ganz viel passiert. Da wird ein paar Sachen werden dann auch ein bisschen unplanbarer, was aber auch in Ordnung ist. Aber diese Scannen-Aktion ist so meines Erachtens ein wichtiges Element und sollte eigentlich auch ein kleines Rennen an sich sein. Das ist aber im Zwei-Personen-Spiel komplett weg. Kurz erklärt, warum. Du hast, sagen wir mal, du hast in deinen Sektoren dann eben den Stern oben und da gibt es diese Informationschips, die man sammeln kann. Und wenn du ein dahin scannst, dann tauschst du eins von diesen Informationschips mit einem deiner Tokens. Du musst aber erstmal alle Tokens weghaben, um diese Region zu triggern. Heißt, wenn da fünf drin sind, muss fünfmal gescannt werden. Wenn aber nur in einem Zwei-Personen-Spiel einer scannt, dann scannt er sich quasi halbwegs tot, bis das überhaupt freigeschalten ist, also oder aktiviert wird. Wie wird so ein Ding aktiviert? Sobald kein blauer Token, keine Dateninformationen mehr drin sind und quasi nur farbige von den Spielern, die Chips drin sind, dann guckt man, wer am meisten hat, der bekommt den Hauptbonus, dann bekommt jeder, der hier mit partizipiert hat, noch einen Trostpreis, das ist meistens irgendwie Anerkennung oder ja, also Anerkennung oder Bekanntheitsgrad, dann darfst du die Leiste einmal wieder hochgehen und dann nimmt jeder seine Token zurück, außer der am zweitmeisten drin hat, der lässt seinen drin und dann wird wieder mit Informationschips aufgefüllt. Das brauchst du unbedingt, wie gesagt, um diese rosa Alien-Tokens bekommen, um die Aliens oben freizuschalten. Und das dauert. Das dauert in einem Zwei-Personen-Spiel extrem lang. Meines Erachtens hätte man das relativ einfach lösen können, indem man gesagt hätte, okay, ich mache nur die Hälfte an Informationschips rein, wie auch immer. Man hätte ein paar Sachen machen können. Aber wenn das nicht interessant ist für die Leute, dann und da kein Rennen darum entsteht, dann ist es halt nicht so ganz cool und so also eine Geschichte, die nebenher läuft. Und das ist mir tatsächlich passiert. Ich war der Einzige, der da gescannt hatte. Und wir hatten relativ lang gebraucht, um überhaupt diese Aliens rauszukriegen. Das ist ein ganz großer Kritikpunkt an dem Spiel. Zweiter großer Kritikpunkt sind die goldene Spielende-Ziele. Du hast auf der Punkteleiste bestimmte Positionen, die sind gelb markiert. Lass mich lügen, das waren 20. Ich muss vielleicht noch mal kurz nachschauen. Glaube ich auch gar nicht so wichtig. Das ist Position 20, 25, 50 und 70, genau. Der Erste, der da drüber geht, darf einer seiner Tokens auf eine dieser goldenen Zielkarten legen. First come, first served heißt, ne? Das sind dann zusätzliche Ziele, die man dann achieven muss, um am Spielende Siegpunkte noch zusätzlich zu bekommen. Jetzt ist es aber so, wenn einer ohnehin gerade voranrennt, wird der irgendwie noch belohnt dafür und darf sich dann gleich die Position wegnehmen, die hohe Siegpunkte haben. Also sprich, derjenige, der wegrennt, bekommt noch mehr. Und das hätte ich nicht gedacht, dass es ein Spiel in 2025 oder 2024 das noch macht, dass jemand, der ohnehin schon vorne ist, noch mehr belohnt wird. Wird ja dreimal, ja. Genau. Aber beim ersten Mal ist es halt, ne, also musst dir vorstellen, so eine Meilensteinkarte, so heißen die, die haben halt drei Positionen. Die erste zum Beispiel hat 11 Punkte, die zweite hat 8, die dritte hat 5. Heißt, wenn du zu dritt spielst, der Erste, der sich draufstellt, hat dann halt seine 11 Punkte gesichert. Der Zweite hat dann nur noch 8 und der Letzte halt nur noch 5 und der Vierte dann auch 5, wenn sie alle da drauf gehen. Natürlich kannst du auch noch auf die anderen Geschichten gehen, aber das ist so ein bisschen, das hatte ich etwas altbacken empfunden. Genau. Ja. Das, was ich vorhin auch noch erwähnt hatte, ist halt, diese Aliens kommen relativ spät ins Spiel im Zwei-Personen-Spiel. Wir hatten jetzt erst in der vierten Runde Aliens drin. Ich denke, dass das viel schneller passiert, wenn du dann eben zu dritt oder zu viert spielst, weil dann, ne, das sind mehrere dran, bestimmte Sachen zu erfüllen. Du brauchst, wie gesagt, um in Alien-Rasse freizuschalten, ein Set an diesen drei Farben. Und wenn, sagen wir mal, wenn in der ersten Runde jemand es schafft, auf den Planeten zu gehen, dann jeder noch ein bisschen scannt, da noch was rausgelöst wird, dass du rosa reinbringst und dann noch jemand diese Leiste voll kriegt, um das Blaue zu bekommen, dann hättest du theoretischerweise in der ersten oder zweiten Runde spätestens schon eine Alien-Fraktion. Da kommt ja viel mehr Druck etc. hoch und das hatte ich nicht. Ich hatte also wirklich das Gefühl, dass sich das in einer Zwei-Personen-Spiel gefühlt in die Länge zieht und es wirklich in eine Art Arbeit ausgeartet ist, überhaupt an Aliens diese Aliens zu entdecken. Und das fand ich ein bisschen schade, weil wenn ein Spiel dann sich dann so ein bisschen auch nach Arbeit anfühlt, um das Hauptelement oder diesen Hauptgag von einem Spiel zu entdecken. Heißt, ja, dass das für mich ein ganz großer Downer war. Ich weiß, es ist relativ umfangreich, das hier zu erklären. Ich habe versucht, so bildhaft wie möglich zu sprechen. Ich habe auch ganz viel weggelassen, aber nur, dass ihr so ein Gefühl bekommt. Da ist ganz viel coole Ideen drin, aber es wird der vorne wegrennt, belohnt und ein Zwei-Personen-Spiel, es skaliert nicht bei einem Zwei-Personen-Spiel. Das ist etwas, was mich dann so ein bisschen, ja, was so einen sehr bitteren Nachgeschmack lässt. Ich werde es aber trotzdem, also also momentan muss ich sagen, ich bin etwas ungehypt. Ich muss aber sagen, ich möchte dem Spiel tatsächlich eine zweite, eine dritte und eine vierte Chance geben. Ich möchte es unbedingt wieder spielen mit einer höheren Spieleranzahl, um einfach zu gucken, kommt man dann auch schneller da dran und kommt da auch diese höhere Competition dran. Weil so war es irgendwie zäh. Und da kenne ich andere Spiele, die sich schöner und schneller spielen. Ja.
Viel der Zerstörer der Hype-Spiele.
Ja, scheinbar schon. Ne? Also bei Nova Roma war es jetzt so. Ne? Black Forest. Wobei, ganz ehrlich, das ist
ja... Ja, Black Forest war ja jetzt nicht so der Hype.
Ja, das ist auch richtig. Aber trotzdem, also auch eine Neuheit. Ne? Wobei der Tomasz Holek, den wertschätze ich ja total. Also ich war total geflasht und spiele es immer noch gerne mit dem Galileo Galilei. Das ist ein super Spiel. Da habe ich auch nichts dran auszusetzen. Das ist fluffig, da kommst du gut durch, du hast genauso, also du hast viel nachzudenken auch, du hast da auch einiges an Möglichkeiten und puzzelst da so einen vor dir her. Und das hier fühlte sich halt auf jeden Fall größer an, also das muss man echt sagen, es ist größer, es ist komplexer, klar, aber ja, also momentan muss ich sagen, Galileo Galilei würde ich immer vorziehen einem SETI.
Oh. Ja, ich habe es noch nicht gespielt, da kann ich leider gar nichts zu sagen zu dem Spiel, aber...
Ja, wie gesagt, ich spiele es nochmal, ich werde auch nochmal darüber berichten, dann nicht weniger ausführlich natürlich, aber dann nochmal meinen Senf dazu zu geben, was es denn jetzt heißt, mit drei oder vier Personen zu spielen. Ich möchte es einfach verstehen. Ja, ich möchte einfach sehen, passiert da was anderes und kommt dann auch so ein bisschen dieser Druck auf.
Weil ich hatte es mir auf der Spiel erklären lassen. Es sah halt schon sehr imposant aus und es klang auch ganz cool, also so von der Machart. Aber ja, wie gesagt, ich müsste es selbst erstmal spielen. Aber du ernüchterst das jetzt hier gerade ein bisschen.
Ja, du, aber wie gesagt, also es hat tolle Ideen, es sind ganz tolle Geschichten drin. Also diese Karten etc. Natürlich kann man auch da sagen, es ist glücksbasiert. Das würde ich jetzt aber... Also glücksbasiert ist es halt am Ende des Tages, hast du das, womit du dann wirklich was machen kannst. Wenn natürlich jemand anderes eine ganz tolle Hand hat, dann ist es so. Ja, kann ich erstmal mitleben. Es ist auch das muss man sagen, ne? Also wenn du dir heute vorstellst, diese SETI-Geschichte, dass man halt nach wirklich extraterrestrischen, außerirdischem Leben sucht im Weltraum. Das sind ja alles so Maßnahmen, die sind ja zu Teilen gefördert und das ist vielleicht nicht mit so viel Geld, wie man sich das vielleicht wünschte. Das spüre ich auch im Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass du dann plötzlich einen Haufen Ressourcen hast oder so. Das hast du vielleicht in der letzten Runde ein bisschen, wenn du dein Einkommen eben entsprechend so dahin kultivierst. Aber am Anfang ist irgendwie, ich habe gefühlt 2-3 Aktionen gemacht, dann war ich pleite und musste gleich wieder passen. Also da gibt es sicherlich einiges, was man machen kann. Also ich finde es dahingehend cool, aber dieses Uwie, ja, dieses das habe ich gerade aktuell nicht. Aber vielleicht kann ich euch schon in der nächsten Woche was dazu Neues sagen. Am Wochenende planen wir es zu 4 zu spielen.
Ja, dann bin ich da schon drauf gespannt.
So, das waren meine 5 Minütchen.
5 Minütchen, Moment. Das ist gelogen.
Gut, es ist aber ist auch ein großes Spiel.
Das stimmt.
Genau.
Und jetzt immer sehr lange gespielt vorhin.
Ja, also es sind 40 Minuten pro Spieler. Also das stimmt, aber nimmt es eher als Mindestzahl, gerade in der Erstpartie.
Eher die 160 Stimmen für pro Spieler.
Ja. Und ich glaube, das sind schon versierte Spieler. Genau. Dann
mein letztes. Ja, mein letztes ist Minus.
Oh mein Gott.
Hey, guck mal hier. Wir haben immer diese Downer hier drin.
Minus,
Anbruch der Bronzezeit.
Ich liebe komplexe Spiele, aber wie wir mehr und mehr feststellen muss, ja, sind Spiele von lieben Stan Gordonsky nicht, keine Phil-Spiele. Ich meine, der hat Nova Roma gemacht, der hat End of Winter gemacht. Und jetzt kommst du mit Minus. Also bitte.
Hast du es auch schon gespielt? Ja, hast du.
Ja, du hattest mir das ja freundlicherweise noch rübergeschickt. Ich habe es gespielt und bin erschrocken.
Obwohl man wirklich sagen muss, es ist optisch schick.
Ja, ich finde es auch mega. Also
von der Optik her ist
es schon mal total geflasht gehabt. Also ich muss sagen, ich als die Bilder gesehen habe, so haben muss, geil. Ja. Gerade dieses Bild von Griechenland und die Leute um diesen Tisch herum, das sah schon ganz cool aus. Genau, ja, aber
nee, jetzt, dann... Ja, wie gesagt, also Minus, Anbruch, der Aufbruch in die Bronzezeit.
Anbruch der Bronzezeit.
Anbruch der Bronzezeit, ja, guck mal hier. Ist bei Giant Rock erschienen, im Deutschen. Und ist, Moment, 1-4 Spieler. 90 bis 150 Minuten, ja, 14 plus. Also ist schon auch eher ein komplexeres Spiel, hat auch eine 3,73 von der Schwierigkeit. Also das würde ich jetzt auch so unterschreiben.
Ja, definitiv.
Auch bei uns zu Hause kam es eher gespalten an, aber dazu gleich mehr. Ja, Grunde genommen, was machen wir? Wir haben einen wirklich schönen Spielplan vor uns. Das kann ich ja nicht von jedem Spiel sagen. Wo wir eigentlich haben wir einige Sachen dabei bei diesem Spiel. Wir haben einen Würfeleinsatzmechanismus. Wir haben dadurch, können wir Aktionen ausführen. Wir haben einen Area-Control-Mechanismus. Und da kam schon der Unmut. Das ist genau der Punkt. Aber der auch bei uns.
Aber Achtung, einen pazifistischen.
Ein pazifistischen. Der gar nicht so pazifistisch ist.
Jetzt red mal weiter.
Er beißt schon in den Stuhl. Und einen Kartenmechanismus, das sind Dekretkarten, die wir ausspielen können, indem wir sie später entweder in unseren Palast bringen, um sie am Ende werten zu lassen, oder indem wir sie ausspielen, um sofort Punkte zu erhalten. So. Das ist eigentlich das. Und die sind unterschiedlich stark. Im Laufe des Spiels kommen stärkere Karten hinzu. Die können wir kaufen und dann nehmen wir sie auf die Hand und können sie dementsprechend also ausspielen oder nicht. Dann kommt noch drei Leisten hinzu, auf denen wir aufsteigen können, die uns dann später Multiplikatoren geben. Auch für den pazifistischen Area Control Mechanismus. Und wir haben 3 Aufträge, um einen Wettrennmechanismus sozusagen. Wenn wir diese füllen, dann bekommen wir die höchsten Punkte, 10. Der zweite bekommt 7 und der letzte kriegt 3. Und der vierte geht leer aus. So. Und wir haben noch Häfen, in denen wir uns fortbewegen können, um jede Runde Einkommen zu erhalten oder Siegpunkte zu erhalten und so weiter und so fort. Dadurch können wir halt auch nochmal Boni freischalten. Ja, Grunde genommen ist es, wir würfeln Würfel am Anfang. Dort wählen wir uns dann Würfel der Reihe nach aus und können diese dann in unsere wirklich schön gestalteten Rahmen, werden die reingetan, damit man die Würfel später zuordnen kann. Und dann haben wir 5 Felder, wo wir diese, oder 5 Aktionsbereiche, wo wir diese Würfel einsetzen können. Je nachdem, wie hoch die Würfel sind, sind wir entweder, also nehmen wir eine niedrige Zahl an Würfeln, sind wir schneller dran und haben eine stärkere Aktion. Nehmen wir einen höheren Würfel, sind wir später dran und haben eine schwächere Aktion. Aber, jetzt kommt nämlich das, warum man vielleicht einen höheren nehmen sollte, weil wenn man einen hohen hat und bekommt durch die Würfel, die da liegen, der gleichen Farbe auf eine 9 oder höher, dann darf man auf der Leiste, die dieser Farbe entspricht, einen Schritt voranschreiten. So, und deswegen möchte man natürlich eine Kombination daraus erschaffen, sowohl nicht unbedingt der Höchste zu sein, aber trotzdem so hoch, dass du wenigstens auf den Leisten noch voranschreiten kannst. So. Ja, und dann haben wir unterschiedliche Aktionen, die wir dort ausführen können. Entweder bekommen wir Dekretkarten, können unsere Armeen einsetzen oder bewegen auf dem Area Control Feld, können Gebäude bauen auf dem Area Control Feld oder halt Schiffe auch in den Hafen setzen. Und es gibt auch Joker-Aktionen, die wir machen können. Da kannst du dann halt eine von den ganzen Aktionen ausführen. Oder du darfst Dekretkarten ausspielen. So, das ist eigentlich so das Grobe. Also da muss ich schon mal vorweg sagen, ich fand die Aktion ein bisschen wenig. Also da hätte ich jetzt zum Beispiel gerne noch mehr gehabt. Also irgendwie, dass man noch mehr Aktionen hätte machen können. Also noch unterschiedlichere. Da fand ich das ein bisschen schade, nur 4 Aktionen, weil das 5. ist ja eine Joker-Aktion, wo du alles mitmachen könntest. So. Ja, dann, ja, ist es eigentlich soweit. Stimmt. Wir bekommen Ressourcen. Es gibt feste Ressourcen, die wir vor uns liegen haben, die wir immer einsetzen können, um Karten auszuspielen oder Gebäude zu bauen. Dann ist es um 1 günstiger. Oder wir haben einmalige Ressourcen, die wir vor uns haben, die wir dann aber abgeben müssen, um diese Sachen dann zu bezahlen. Ja, und wir können Paläste bauen, wir können, wie heißt es, Türme bauen, wir können Dörfer bauen und dafür gibt es später dann immer Punkte. Oder Einkommen, dadurch können wir halt auf der Einkommensleiste voranschreiten und bekommen halt später halt auch mehr Punkte am Ende. So, das ist eigentlich das Ganze. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wann war nochmal das Ende? Sag mir das nochmal. Du hast es ja auch gespielt. Ach so, was wir noch auf jeden Fall haben, jeder bekommt noch ein zugelostes Tableau, was er noch an sein Tableau dranlegen kann, um Sondereffekte zu triggern. Die kann man noch aufwerten und dann werden die noch stärker. Entweder zum Beispiel kannst du dann wahllos irgendeine Ressource ersetzen oder du bekommst halt Rabatt bei irgendwelchen Aktionen oder du kannst halt mehr Truppen bewegen. Oder sowas. So, das war das. Ja, Grunde genommen ein sehr umfangreiches Spiel, auch sehr groß und es kommt auch erstmal super. Ja, es ist extrem groß, das stimmt. Es hat sehr viel Platz auf dem Tisch eingenommen. Und es macht schon Spaß. Also mir hat es gefallen, meiner Frau jetzt nicht ganz so, weil, jetzt kommt nämlich dieser Punkt, der auch, glaube ich, dich gestört hat, weil meine Frau hatte zum Beispiel alle Siegbedingungen. Also diese 3 Siegbedingungen, da hat sie diese 7 Punkte bekommen. 10 sogar sind es. Genau, 10. 10 Punkte bekommen. Ich habe nicht mal alle bekommen. Also ne, ich habe die nicht mal erfüllt. Aber dafür hatte ich das gesamte Area Control Gebiet, also sprich fast alle Gebiete eingenommen oder die Mehrheit zumindest da drinne, weil, was auch ist, man schmeißt die anderen nicht wirklich raus. Man kann auch mit mehreren zusammen da drinne sitzen. Also sprich, ne, das geht nur um die Mehrheit, die da drin sitzt. Aber wenn du dann auf der Leiste, gibt es einen Multiplikator, der dir Punkte gibt für jedes Gebiet, was du kontrollierst oder wo du halt mit wenigstens einer Truppe drinne stehst. Und umso höher der ist, umso mehr Punkte bekommst du natürlich. Und das hatte ich voll ausgebaut. und meine Frau jetzt nicht. Hatte aber auch nicht so viele Gebiete wie ich. Und dadurch habe ich unmäßig sehr viele Punkte bekommen, sagen wir es mal so.
Das ist so ein bisschen diese Gesamtthematik von dem Spiel.
Genau.
Also, es ist gefühlt so unausgewogen. Du hast tatsächlich diese verschiedenen Elemente mit den Leisten, du hast das Area Control etc. und du hast die Würfe mit den Aktionen. Also ich finde, das Spannendste ist tatsächlich noch die Würfel, weil das ist, ganz ehrlich, Area Control ist gar nicht das, da wo du dich am meisten bekriegst, sondern das
eigentlich mit den Würfeln, ja.
Weil du schiebst dich ja gegenseitig raus. Also,
das stimmt.
Oder auf eine schlechtere Position als Aktion. Damit kannst du taktieren, dass du vielleicht sagst, ja, okay, ich will gar nicht unbedingt die, aber kannst du mich dann rüberschicken, das ist in Ordnung. Und dann hast du halt auch noch diese Geschichte. Zwar kriegst du die bessere Aktion mit dem geringeren Würfel, aber eben mit der bestimmten Anzahl, also mit dem größeren Würfel, ist es eher wahrscheinlich, dass du auf der entsprechenden Leiste hochgehst. Das fand ich echt das coolste Element an dem ganzen Spiel.
Das stimmt. Aber es stimmt auch, dass natürlich, wenn du jetzt versuchst, du nimmst immer nur einen hohen Würfel, lässt dich immer auf den Leisten, dass du da die Leiste hochschieben kannst, dann schiebst du dich, sagen wir mal, jetzt immer nur auf der blauen Leiste hoch, versuchst das aber über die Truppenbewegung zu steuern und setzt überall nur Truppen rein. Da hast du am Ende sehr viele Punkte.
Ja, das ist halt das. Es gibt für mich irgendwie so gefühlt einen großen Punkteweg. Und das ist halt eben dieses Area-Control-Thema.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob man das so stark aus hätte bauen können. Ich glaube, ich hätte es selber persönlich auch besser gefunden, wenn die Karten mehr in den Mittelpunkt
kommen. Also die Karten sind, also irgendwie haben mich die Karten irgendwann auch gestört. Die Karten haben mich in der Hinsicht gestört, weil du irgendwann so viel da auf der Hand hattest oder so viel da hattest, dass du. Ich verstehe schon, du konntest ja mit den Karten auch was machen, ja, aber es war irgendwie zu viel. Das war irgendwas, etwas, da hat man versucht, da irgendwie was reinzudrücken als Mechanismus.
Ich habe es am Anfang auch gar nicht verstanden.
Ja, das war das Problem. Genau, also das auch nochmal so. Also du kannst da einiges mitmachen, ja. Es ist aber nicht der Weg, den du gehst, oder also der dich auch zum Sieg bringt. Weil nur diese blöde Area-Control-Geschichte eigentlich das ist, was dir mehr Punkte bringt über Zeit. Vor allem dann, wenn du diese eine Leiste nach oben gehst. Mhm. Und wenn du das nicht machst, gerade im Zwei-Personen-Spiel, der eine geht in die Richtung, der andere in die Richtung. Du weißt, wer gewonnen hat.
Das stimmt. So gesehen, ja. Und vor allen Dingen mit den Karten, jetzt nochmal ganz kurz nochmal zu den Karten, bevor du. Das ist halt das Problem, ja. Ich dachte erst, wenn die ausgespielt sind, sind sie ja da. Dann bekomme ich diese Siegpunkte, aber das ist ja ein Trugschluss. Du musst die ja, wenn die ausgespielt sind, danach in deinen Palast bringen. Genau. Und deswegen hatte ich immer nicht verstanden, warum habe ich auf der einen Leiste die Aktion, dass ich Karten in den Palast stecken kann? Weil dann verliere ich die ja, dann kommen die ja nur da drunter und dann bekommst du ja immer nur die, wenn du die Aktion triggerst, bekommst du halt was. Ja. So. Und dann dachte ich, ja, das ist ja viel weniger stark als das, was ich jetzt im Moment dann auf den Karten hatte. Dann dachte ich nämlich, wenn sie nämlich neben dem Tableau liegen, dann bekomme ich die Punkte. Aber das war ein Trugschluss. Die müssen unter das Tableau geschoben werden, dann macht es nämlich auch Sinn. Dann bringen sie Punkte, sonst nicht. Und das war mein Problem am Ende beim ersten Spiel. Ja.
Und ein anderes Thema, was mich bei dem Spiel so ein bisschen stört, ist die Downtime. Ich finde, es ist ein Trugschluss auf BGG, dass das am besten zu zweit gespielt wird. Dass der einzige Grund, warum das zu zweit gespielt wird, ist, dass du eben wirklich viel nachdenken musst, wo du jetzt was hinmachst. Ja, du musst ja erstmal gucken, was hat dein Gegner an Würfel? Das ist ja Open Information. Was hat der denn an Würfeln und wo könnte er die hinschieben? Und was brauche ich? Und das musste irgendwie erstmal in die Birne kriegen, das irgendwie so in einem stringenten Prozess reinzukriegen, dass du halt da das Bestmögliche rauskriegst. Und das ist wirklich Analyse, Paralyse at its best. Das ist nicht irgendwas, was du so rausspielst aus dem Bauch. Und das ist etwas, was bei 3-4 Spielern wahrscheinlich so den Rahmen sprengt an Zeit, dass du da eigentlich gar keine Lust hast, dich da stundenlang hinzusetzen. Und
Und zu zweit habe ich aber, wie gesagt, das wie vorhin das Problem, dass es eigentlich meines Erachtens, also ich habe es jetzt auch nicht so oft gespielt, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es 5-mal gespielt. Ich habe es 4-mal gespielt, aber und auch immer nur zu zweit.
Mhm.
Aber es ist...
Ich habe es auch nur zu zweit
gespielt, also ich kann jetzt auch nicht viel sagen. Es ist nur ein Weg. Es ist tatsächlich nur ein Weg. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert. Ich habe mein Tableau ausgebaut, komplett. Ich hab Karten die Palastaktion, also unter mein, also als Punkte versucht zu transferieren. Da musst du erstmal hinkommen. Es ist viel einfacher, diese Karte hin und her zu wandern, um zu gucken, dass du da am besten hingehst.
Das Schlimme ist halt,
wenn du mit dieser einen Leiste da hochgehst, ist nicht nur, dass du mehr Punkte kriegst, du kriegst ja auch mehr Leute, die du dann irgendwie da entsprechend reinsetzt. Und wenn du da nicht mitziehst, dann war's das. Und das ist etwas, was mich irgendwie, als wenn ein Spiel nur eine Marschrichtung hat, wo ist denn da der Witz?
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also das habe ich auch am Anfang gedacht, so ja, komm, ich gehe jetzt halt auf Area Control. Das ist einfach, weil ich das öfters mache, ne, weil ich auch gerne Area Control spiele. Und meine Frau macht halt jetzt was anderes und wir werden alle ziemlich nah aneinander sind. Aber wir waren nicht nah aneinander. So gar nicht. Nee. Am Ende. Das stimmt schon. Also, und das, obwohl sie die Geldleiste zum Beispiel komplett ausgebaut hatte, diese Rennen gewonnen hatte, die Schiffe hochgebracht hatte. Trotzdem halt, und ich habe mit dem Area Control trotzdem weit voraus gewonnen. Und das habe ich auch nicht verstanden. Also, das hätte man ein bisschen abschwächen müssen, finde ich. Ja. Zumindest hätte man für das Area Control vielleicht keine extra Leiste machen sollen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch
wahrscheinlich
nicht.
Oder zumindest mal als Multiplikator ein bisschen vorsichtiger.
Ja, genau, so. Gut,
es kann natürlich, also wahrscheinlich macht es mehr Spaß, wenn beide in diese Leiste reingehen. Aber dann hätte ich diese Leiste so prominent draufgedruckt und die anderen Leisten kleiner und dann muss das aber auch drinstehen in den Regeln so, pass mal auf, da müsst ihr auf jeden Fall hoch, aber um das zu gewinnen, müsst ihr die Finesse in den anderen Geschichten reinbringen.
Genau.
Aber es ist eigentlich genau umgekehrt erklärt, weil sie sagen, ja, Minos, die waren überall, die haben sich überall hingesetzt, die sind aber nicht kriegerisch gewesen. Dann hast du plötzlich diese Auffassung, ja, dann ist ja Area Control gar nicht so wichtig. Und das ist so eine Imbalance, ja. Ansonsten, also die Elemente, die das Spiel hat, sind ganz cool. Es ist wirklich auch eins von diesen Stan Gordonsky-Spielen, wo ich sage, ja, die sind irgendwie miteinander, es ist schon schöner verzahnt als jetzt Nova Roma, wie ich das letzte Mal gesagt habe, so ein Aneinanderklatschen an Geschichten. Aber hier habe ich genau dasselbe Gefühl, zumindest mal bei 1 mit den Karten. Die Karten klatschst du auch nur irgendwie da dran. Das ist, also dieser Killing Spree, dieses Feuerwerk an Karten, was du dann plötzlich auf der Hand hast. Weißt, ich habe irgendwann angefangen, zwei Stapel zu machen und sagen, die möchte ich ausspielen und die nicht. Und die nutze ich für Zahlen. Und dann guckst du dann plötzlich hin und sagst, Scheiße, welcher Stapel war jetzt was? Ja. Also für mich, also auch wieder, stabiles Spiel, es wird seine Freunde finden.
Ja, wie gesagt, ich mag es auch, aber ich bin auch ein Area Control Spieler, deswegen, ich find's gut. Persönlich. Also ich verstehe auch komplett, was du sagst, und für jemanden, der nicht so gerne Area Control Spiel
eigentlich. Area Control ist für mich kein Problem.
Ja.
Aber dann musst du es dann halt, ne, wie gesagt, mach diese Leiste ganz fett in die Mitte und sag, da musst du hochgehen.
Ja, das
und dann musst du mit Nuancen gewinnen.
Und vielleicht sollte man das, wenn man es erklärt, auf jeden Fall jedem erzählen.
Ich verlange es aber von einem Spiel, wie es
das auf jeden Fall
auch so schon erklärt ist.
Aber das haben sie ja verkackt, also müssen wir es erklären.
Ja, was heißt verkackt? Es ist bloß, also es zeigt was anderes, als es dann nachher ist. Und ich glaube, das kann dann schon sehr, sehr frustrierend, weil du hockst halt hier auch da deine 2,5 Stunden, 3 Stunden.
Vielleicht wird die Erweiterung ja dann ein bisschen Schwung reinbringen. Meinst du nicht?
Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, ein Spiel für 50, 60 Euro und,
ja, und dann noch mal
40 Euro aus, noch mal zahlen, damit...
Komm, das machen sie bei digitalen Spielen immer. Spiele werden immer besser, erst durch den 10. Patch. Hier sind sie
ja, aber Patch ist was anderes als DLC, ja?
Ja, das stimmt.
So.
Aber du kannst halt keinen Patch bringen bei Brettspielen. Oder zumindest schwierig.
Kannst du schon. Das ist halt teuer.
Aber habe ich noch nicht gesehen. Die sagen, es ist teuer. Ist
teuer. Weil der Rollout ist halt etwas, was du zahlen musst, weil das du nicht in deiner Preiskalkulation drin hast. Sei es drum, kann natürlich sein. Es gibt da mannigfaltige Möglichkeiten, wie du das Spiel noch weiterentwickeln kannst. Ich meine, du kannst noch asymmetrischere Boards machen, dass du halt sagst, okay, der eine ist wirklich über incentivized mit Karten zu spielen unter sein Tableau, der andere ist über incentivized eben Area Control zu machen. Da kannst du schon einiges machen, aber es kann nicht sein, dass du, wie gesagt, 60 Euro für das Spiel ausgibst, wenn du es neu kaufst, und dann eben nochmal 40 Euro dazu machst, damit das Spiel wirklich dann auch funktioniert, also nicht funktioniert, sondern wirklich dann auch gut ist.
Ja, nee, das stimmt, hast du recht.
Also, naja.
Wie gesagt, mir hat's gefallen, also, es sieht auch sehr schön aus, das muss man natürlich sagen.
Genau.
Ich fand's nicht so schlecht, meine Frau hat's aber auch nicht so gut gefallen. Aber ich muss es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen.
Wie würdest du es denn raten?
Also, ich hab's mit einer 8 bewertet.
Mit einer 8?
Jupp. Es ist bei 7,7, glaube ich, auf BGG. Ich hatte es noch eine 8 gegeben. Habe das aber natürlich auch schon bewertet, als ich das noch nicht so... Für mich war das halt, ja, super Area Control, super gefunden, fertig. Aber klar, jetzt wenn man das mit dem Blickwinkel... Aber ich wäre es, also wie gesagt, von meinem Spielgefühl. Ich habe es ja jetzt nur erstmal für mein Spiel.
Ich frage dich, was spielen wir? Und du sagst, oh, ich habe voll Bock auf Minus. Was, also heißt
das? Ich hätte im Moment wirklich voll Bock, das nochmal zu spielen, ja. Ist wirklich so. Ja, auch wenn du es vielleicht nicht, aber.
Nee, ich finde, High Ratings sind halt so, ne, also 7 ist für mich einfach stabiles Spiel, kann man machen. 6 ist, wenn andere mögen, meins ist es nicht. 5 ist, es ist wirklich nur durchschnittliches Spiel, ich habe keinen großen Spaß dran, also wirklich mittelmäßig. So, ja. Für mich ist das zwischen eine 5 und eine 6. Ich mache es auf eine 6, weil es wird seine Fans haben. Mhm. Eine 8 ist aber irgendwie, ich weck mich um 3 Uhr nachts und ich möchte spielen.
Nee, das ist eine 10. Wenn du mich um 3 Uhr nachts weckst, weil ich bin Morgenmuffel, dann das muss schon eine 10 dann sein. Das ist ein Terraforming Mars für mich. Aber wie gesagt, da kommen wir ja auch nicht d'accord. Also aus dem Grund. Nee,
passt ja. Na, ich hoffe trotzdem, dass einige Hörer und Hörerinnen mir vielleicht da ja, recht geben, dass ich mich nicht so ganz allein fühle.
Nein, ich glaube nicht, dass du alleine bist.
Weil, guck mal, Nova Roma wurde irgendwie gehypt. Das Minos war auch sehr beliebt. Genau.
Also. Obwohl ich das nicht so oft gehört habe. Also, das ist auch der hat auch Endless Winter gemacht. Ne?
Genau. I know.
Siehst du, das hype ich ja auch. Deswegen, für mich sind die Spiele, auch für mich ist auch ein Endless Winter zum Beispiel eine 8. Das könnte ich sofort so loszocken. Also, ich weiß, du magst das nicht, aber
ne, das ist so schnell ausgewandert, das ist Wahnsinn.
Ja, deswegen sage ich ja, da haben wir, also in der Richtung von diesem Autor sind wir wahrscheinlich sehr unterschiedlich.
Vielleicht ist es aber auch einfach nicht mein Autor. Da muss man, vielleicht ist es einfach so. Vielleicht.
Ja. Also Nova Roma kann ich noch nichts sagen, habe ich noch nicht gespielt. Ich würde es gerne mal spielen, aber ich habe es noch nicht gespielt.
Ja, aber ich meine, es gibt andere Autoren, da kannst du mich immer wecken. Also, ne, das heißt, Simone Luciani oder Nestor Magone. Ja. Da wäre ich immer dabei. Die haben natürlich auch unterschiedliche Qualitäten. Kannst ja nicht immer Jahrhundertspiele bringen. Klar, aber ja, aber irgendwie mit dem Stan komme ich noch nicht zurecht.
Apropos wegen der Bewertung. Bei Chronicles of Light hatte ich es vergessen. Das wäre für mich zum Beispiel eine 6,5. Also zwischen 6 und 7. Nur so nebenbei.
Ja, meine.
Weil ich weiß, dass es Familien gibt, ne, auch meine Tochter und so, die das auch gerne spielen würden. Also da wird es auf jeden Fall seine Anhänger finden und vor allem Disney-Fans finden.
Na klar.
Die das sehr gerne spielen.
Ja, bei SETI werde ich auf jeden Fall euch das nächste Mal erst sagen, wie ich es final finde.
Genau, da bin ich auf dein Rating mal gespannt. Egal, was wir für eine Folge machen, du sagst
dann, ja, genau, richtig. Das wird dann genannt, ja. Also Fortsetzung folgt. Ja, einen schönen Cliffhanger fürs nächste Mal. Ja, genau. So, da haben wir ja mal wieder übertrieben lang gesprochen.
Ja, noch länger als das letzte gespielt. Yay! Ja,
es waren auch wieder zwei Klopper drin. Also ich meine, Minus
ja,
ist nicht schnell erklärt, SETI ist nicht schnell erklärt. Ich meine, ja. Cool. Hat wieder Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, euch auch. Ja, ich wäre dann durch.
Er ist fertig, er geht schlafen, das war's. Ja, ich fand's wieder super. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, das war, glaube ich, mal gucken, was wir das nächste Mal machen, was jetzt als nächstes kommt. Lasst euch überraschen, würde ich sagen. Aber dann habt ihr jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Spiele zur Auswahl, hoffentlich. Ich denke mal schon, dass da das ein oder andere Spiel, vor allem war es auch sehr gemischt, fand ich. Wir hatten Familienspiele drin, wir hatten Stichspiele drin. Absolut. Wir hatten Klopper drin. Also im Grunde genommen war doch für jeden was dabei.
Sagt uns da auch gerne mal Bescheid, was ihr denn von den Spielen hält. Wird uns da auch nochmal stark interessieren. Oh ja. Ob ihr denn unsere Meinung teilt, ob ihr sagt, ey, was redet ihr für einen Quatsch? Das ist das geilste seit geschnitten Brot, was absolut
wäre. Ihr habt eigentlich gar keine Ahnung, genau.
Soweit würde ich nicht gehen. Ich sage nur, dass die Geschmäcker verschieden sind. Genau. Ja, aber gebt uns da mal gerne Rückmeldung. Würde uns freuen. Ich bekomme ja auch regelmäßig Rückmeldung. Das mich auch immer sehr, sehr freut. Daher gerne weitermachen. Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr uns hört.
Genau. Wünsche ich auch und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Schön. Servus.